Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen über ein Atommüllendlager hatten sich Regierung und Opposition 2017 darauf geeinigt, die Suche nach einem geeigneten Standort in einem ergebnisoffenen Verfahren neu zu starten. Einen ersten Bericht dazu hat nun die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE heute in Berlin vorgestellt. Steffen Karnitz ist der Geschäftsführer der BGE und ich habe ihn heute Mittag gefragt, welche Gebiete in Deutschland für ein Endlager in Frage kommen und welche nicht.
Ja, grundsätzlich haben wir erstmal sehr viele Gebiete identifiziert. Insgesamt 90 Teilgebiete, die zusammengenommen 54% der Bundesfläche ausmachen. Das zeigt schon sehr deutlich, ein Teilgebiet ist längst noch kein Endlagerstandort, sondern ein Teilgebiet zeigt uns aufgrund der vorhandenen Daten an, dass es dort geologische Formationen gibt, die wir mal näher untersuchen sollten. Und das ist die Aussage, die wir heute auch tätigen.
Nach welchen Kriterien sind Sie bei dieser Studie vorgegangen, um diese Region oder Gebiete zu identifizieren?
Der Gesetzgeber hat, nachdem eine wissenschaftliche Kommission getagt hat und die Kriterien empfohlen hat, uns auch Kriterien mit auf den Weg gegeben, die wir eins zu eins abgearbeitet haben. In einem ersten Schritt haben wir festgestellt, anhand von sogenannten Ausschlusskriterien, wo wir Regionen haben, die sich gar nicht für die Endlagerung eignen. Das sind Regionen, in denen es beispielsweise Vulkanismus, Erdbeben gibt oder alte Bergwerke oder Bohrungen, die also potenziell die geologische Barriere hätten schädigen können. Die dort übrig gebliebenen Gebiete, die haben wir näher untersucht und geschaut, anhand von den Daten, die schon zur Verfügung gestellt worden sind von den Ländern, wo sogenannte Mindestanforderungen eingehalten werden. Mindestanforderungen sind mindestens 100 Meter Mächtigkeit, mindestens 300 Meter unter Geländeoberkante und ausreichend groß und ausreichend dicht, um dort ein Endlager beherbergen zu können. Und nach diesen Mindestanforderungen haben wir dann geschaut, welche der übrig gebliebenen sogenannten identifizierten Gebiete im Rahmen einer geowissenschaftlichen Abwägung günstig sind. Und das Ergebnis sind die Teilgebiete.
Was heißt jetzt nach einer geowissenschaftlichen Abwägung günstig sind? Also was heißt grundsätzlich als Atommüllendlager geeignet?
Das heißt erst einmal, dass die Datenlage uns anzeigt, dass wir hier Wirtsgesteinsvorkommen haben, die mindestens 100 Meter mächtig sind und mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante liegen, die im Rahmen einer Abwägung anhand von Kriterien beispielsweise wie Temperaturempfindlichkeit, wie Hydrogeologie, aber auch Hydrochemie, anhand von Kriterien wie Deckgebirge, also Kriterien, die die Robustheit des sicheren Einschlusses zeigen, nach diesen Kriterien potenziell untersuchungswürdig erscheinen. Das heißt also, das ist noch kein Endlagerstandort, sondern wir haben auf Basis von Daten, die nicht wir selber erhoben haben, sondern die uns die Landesämter zur Verfügung gestellt haben, das sind Daten, die aus der Rohstoffgewinneindustrie stammen beispielsweise, diese Auswertung, diese erste Auswertung vorgenommen.
Gibt es auch nicht geologische Kriterien, die bei Ihrer Auswahl mit eine Rolle gespielt haben?
In diesem frühen Stadium nicht. In diesem frühen Stadium haben wir uns rein auf geologische Kriterien fokussiert. So sieht es das Gesetz auch vor. Und die sogenannten planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, also alle Kriterien, die an der Oberfläche stattfinden, die werden in einem nächsten Schritt angewendet. Das sind Kriterien wie beispielsweise die Siedlungsdichte, die jetzt noch keine Rolle gespielt hat. Deswegen haben wir auch Teilgebiete ausgewiesen unter großen Städten, wie beispielsweise das Vorhandensein von Naturschutzgebieten oder von Überschwemmungsgebieten. All diese Kriterien kommen hinterher zur Anwendung, aber gestuft nur unter geologisch sonst gleichen Bedingungen. Das heißt also, ein Endlager muss erst einmal die geologische Hürde überspringen und dann können in der Abwägung und im Vergleich auch planungswissenschaftliche Kriterien eine Rolle spielen.
Bei der Suche nach einem atomaren Endlager heißt es nun zurück auf Anfang. Das heißt, man geht bei der Suche quasi von einer Art weißen Landkarte aus. Wie geht es weiter?
Genau, man ging von einer weißen Landkarte aus, die sich ja heute jetzt deutlich eingefärbt hat. Das, was jetzt im Nachgang folgt, in mehreren Phasen, ist im Prinzip ein Vorschlag zu erarbeiten für die Standortregionen, die übertägig erkundet werden. Übertägige Erkundung heißt, wir bohren von oben und wir machen mit Seismik, also Ultraschall oder Schallmessungen, bekommen wir einen Hinweis über die geologische Situation des Gebirges. Das ist dann die Phase 2 und die Phase 3 ist die unterirdische Erkundung, wo wir dann tatsächlich auch Bergwerke auffahren und die geologische Situation vor Ort näher untersuchen. Das Ganze soll 2031 abgeschlossen sein mit einem Vorschlag, den wir dann präsentieren, der durch die Rechtsaufsicht geprüft wird und im Anschluss dem Bundesgesetzgeber zur Entscheidung vorgelegt wird.
Wenn man sich die Vergangenheit bei der Suche nach einem atomaren Endlager vorstellt, muss man sich jetzt schon fragen, 90 Gebiete in Deutschland, die günstige geologische Voraussetzungen für ein solches Endlager haben, wie will man da technisch vorgehen? Will man wirklich 90 Mal exakt die gleichen Untersuchungen, Tiefenbohrungen und machen?
Nein, das will man nicht. Die Tiefenbohrungen kommen erst in der nächsten Phase. Das, was jetzt im Schritt 2 der ersten Phase folgt, ist noch ein Aktenstudium. Das heißt, die Eingrenzung erfolgt auf Basis der Daten. Wir werden die Daten, die wir haben, detaillierter auswerten. Wir werden insbesondere untersuchen, an welchen Stellen der Teilgebiete wir besonders gute Situationen haben, in denen wir ein Endlager potenziell realisieren können. Also es geht dann in dem nächsten Schritt schon um die Frage, wo in dem Teilgebiet wir die Langzeitsicherheit, aber auch die Betriebssicherheit am besten gewährleisten können. Und diese Eingrenzung sind dann die Standortregionen. Das heißt, wir werden deutlich weniger und deutlich kleinere Standortregionen bekommen, die wir dann zu übertägigen Erkundungen vorschlagen.
Wie ist das weitere Vorgehen bei der Eingrenzung des, wie Sie es formulieren, Suchraums von Teilgebieten zu Standortregionen? Wie muss man sich das als ja wahrscheinlich als eine Art iterativen Prozess vorstellen?
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine Art iterativer Prozess, in dem man in den Teilgebieten untersucht, wo die geologische Situation besser ist. Also beispielsweise im Norden eines Teilgebietes hat man vielleicht eine besonders gute Situation auf Basis der Daten, die ausreichend groß ist, um dort ein Endlager zu realisieren. Es geht bei den vorläufigen repräsentativen Sicherheitsuntersuchungen im Prinzip darum, dass man schon mal nachschaut und überprüft, ob man dort ein Endlager errichten könnte, das den Langzeitsicherheitskriterien entspricht. Und gleichzeitig wird berücksichtigt, ob es ein Endlager geben könnte, wo auch die Betriebssicherheit während des Betriebes sichergestellt werden kann. Der Betrieb des Endlagers wird etwa 40 Jahre dauern, deswegen ist die Betriebssicherheit auch eine ganz relevante Kenngröße, die im nächsten Schritt überprüft wird.
Salzstock, Tonschicht oder Granit, gibt es Präferenzen für die eine oder andere geologische Situation und damit möglicherweise auch schon so eine Art Vorfestlegung für einen Standort?
Nein, die gibt es nicht. Unsere Nachbarn zeigen, dass grundsätzlich in allen drei Witzgesteinen sichere Endlager realisiert werden können. Die Schweden und die Finnen haben sich für das Witzgestein Kristallin entschieden, mangels Alternative, und haben dort einen Standort gefunden in einer geologischen Situation, die sich seit 140 Millionen Jahren nicht verändert hat. Insofern besteht dort eine gute Chance, dass es eben auch die nächste 1 Million Jahre so bleibt, wie es ist. Und der Vorteil des Kristallin-Witzgesteins ist, dass es nicht wasserlöslich ist, dass es sehr stabil ist. Aber der Nachteil ist, dass es gleichzeitig klüftig sein kann. Im Ton haben wir den großen Vorteil, dass es sehr dicht ist, eine abdichtende Barriere gegen grundwasserführende Schichten darstellt, aber gleichzeitig temperaturanfällig. Insofern die guten absorbierenden Eigenschaften des Tons dann verloren gehen. Und bei Salz ist der Vorteil, es ist plastisch, es umschließt die Abfälle, wenn sie warm sind. Es hat den Nachteil, dass es wasserlöslich ist. Das heißt, es hängt immer vom Endlagersystem, vom Endlagerkonzept ab, das Sie wählen. Grundsätzlich können Sie in jedem der drei Witzgesteine ein langzeitsicheres Endlager errichten.
Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, ich glaube, dass am Ende die Wissenschaft wieder politischen Kriterien ausgesetzt ist. Also doch alles nicht so wissenschaftlich und so geowissenschaftlich begründet?
Das Verfahren sieht ja eine klare Rollentrennung vor, die lautet, es gibt eine Vorhabenträgerin, die wissenschaftsbasiert arbeitet und auf Basis von vorher definierten Kriterien eine Entscheidungsgrundlage liefert, die möglichst objektiv ist. Und darüber hat dann die Politik zu befinden. Und diese Rollentrennung, glaube ich, ist gut, wenn wir uns alle gemeinsam daran halten.
Welche Fehler aus der ersten Phase der Suche nach einem atomaren Endlager sollten wir nicht wiederholen?
Das gesamte Standortauswahlverfahren ist ja ein Verfahren, das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Das ist ein sehr partizipatives Verfahren, das erstens die Kriterien von Anfang an festlegt, für alle offensichtlich nachvollziehbar macht und das zweitens eine transparente Bürgerbeteiligung ermöglicht. Das ist der Grund, warum dieser Zwischenbericht zu einem Zeitpunkt vorgelegt wurde, zu dem noch keine Fakten geschaffen worden sind.
Im Oktober soll es jetzt eine zweitägige Online-Konferenz zum Thema Standortsuche für ein Endlager geben. Was passiert da im Oktober?
Im Oktober präsentieren wir den Bericht nochmal im Detail und stellen uns den Fragen der Öffentlichkeit. Die Fachkonferenz Teilgebiete wird dann im Anschluss 3-mal tagen und uns einen Bericht übergeben, den wir im Anschluss auch zu berücksichtigen und umzusetzen haben. Das ist eben eine Form des selbsthinterfragenden Systems und des partizipativen Verfahrens.
Standortfragen. Stefan Karnitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung über die Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager in Deutschland.